So klingt es, wenn man mit einer Bürste unermüdlich immer wieder über einen Grabstein fährt. Und mit ein bisschen Geduld werden dann unter der Bürste langsam Buchstaben sichtbar.
Where is the grave that they found the brand new, that was old, that they found the inscription that we couldn't see at all before? Which one was that?
Das ist Michal Perry.
It was one of these, right?
Sie kommt aus Berkeley in Kalifornien.
Show him what you discovered.
Surname.
Und das hier ist Elina. Elina kommt eigentlich aus der Ukraine, lebt allerdings schon seit 5 Jahren in Polen und geht dort zur Schule. Die beiden versuchen hier gerade, die verblichenen Buchstaben auf einem Grabstein zu entziffern.
Probably nobody knew it was there. And they did such a good job cleaning. This is remarkable.
Ich habe Michal und Alina vor 2 Wochen auf dem jüdischen Friedhof in Görlitz getroffen. Wieso eine Amerikanerin, eine Schülerin und ich einen sonnigen Donnerstag auf dem Friedhof verbringen, das hört ihr jetzt.
And those of you who are familiar with it know that in America democracy is hypocrisy.
Gesellschaften verändern sich. Und wir reden darüber. Willkommen zu einer neuen Folge der Atlantic Hour. In der heutigen Folge begleiten wir die Vorbereitung der jüdischen Gedenkwoche in Görlitz. Dabei sprechen wir mit Teilnehmern und Organisatoren des Mitzwa-Projekts, einer von uns unterstützten Initiative zur Erhaltung des größten jüdischen Friedhofs in der Region. So, nachdem ich an dem wunderschönen Bahnhof in Görlitz angekommen bin, bin ich jetzt hier erstmal zum Friedhof gelaufen und bin hier angekommen. Man läuft hier an der Straße entlang zu so einem Grundstück, das sieht von außen erstmal alles grün aus und verwachsen. Mal schauen, ob ich hier richtig bin. Jetzt laufe ich hier an den ersten Grabstein vorbei. Okay, da steht eine Gruppe Jugendlicher. Dann laufe ich da einfach mal hin. Neben den Jugendlichen entdeckte ich dann Eric, den Direktor unseres Instituts. Und den habe ich dann spontan mit gezücktem Mikrofon überrumpelt und gefragt, was der jüdische Friedhof in Görlitz mit unserer Arbeit zu tun hat.
Hallo, mein Name ist Erik Fraunholz. Ich bin geschäftsführender Direktor vom Deutsch-Amerikanischen Institut Sachsen. Ich verstehe die Frage, weil auf den ersten Blick denkt man, was hat das denn mit deutsch-amerikanischem Dialog zu tun, wenn man da einen jüdischen Friedhof in Görlitz aufräumt. Unsere Aufgabe als DAI Sachsen ist es ja, vor allem eine Sprache zu entwickeln für den transatlantischen Dialog in Ostdeutschland. Und es gibt unserer Meinung nach eine Falschannahme, dass es eigentlich durch die DDR und sozusagen durch die längere Geschichte keinen so richtigen transatlantischen Dialog in Ostdeutschland gibt. Unser Anspruch ist es, zu zeigen, dass das ein bisschen komplexer ist als das. Und zwar gibt es etwas, was wir die transatlantischen Momente nennen. Das heißt, zwar gibt es nicht so eine lange Erinnerungskultur wie vielleicht in Westdeutschland, aber es gibt natürlich transatlantische Geschichten oder Momente von transatlantischem Dialog, die man entdecken muss und die man sozusagen, für die man eine Sprache findet, die in einen größeren Kontext einzubetten. Und ein Teil davon ist zum Beispiel auch die Geschichte nach der Shoah in Ostdeutschland. Die jüdische Gedenkwoche Görlitz-Skoselec ist ein sehr gutes Beispiel. Wir haben dort die Amerikanerin Lauren Leiderman. Die kommt nach Görlitz und interessiert sich für die jüdische Geschichte, fängt an zu recherchieren. Und aus diesen Recherchen entspringt ein riesiges Netzwerk von Nachfahren der jüdischen Gemeinde Görlitz. Und durch Lauren entspannte sich sozusagen dieses Netzwerk in die ganze Welt an Leuten, an jüdischen Nachfahren, die irgendwie eine Familiengeschichte, einen Bezug zu Görlitz haben. Jetzt gibt es da ein Netzwerk von ungefähr 150 Leuten, die mittlerweile vernetzt wurden von Lauren. 60 von diesen Leuten kommen nächste Woche zurück nach Görlitz, um quasi wiederzuentdecken, ihre Geschichte zu erzählen, wie ihre Verbindung zu Görlitz ist. 50% von diesen 60 Leuten wohnen in den USA und dort das ist der sozusagen der interessante Moment für unsere Arbeit eigentlich, weil man sagen kann, dass die Geschichte der Vertreibung und Vernichtung der Shoah auch eine transatlantische Geschichte ist. Also im Sinne von viele Vertriebene, viele Juden, die sozusagen einen Bezug zu Görlitz haben, wohnen heute in den USA und haben sich viele Jahre damit auch gar nicht so richtig auseinandergesetzt, weil es natürlich eine sehr traumabehaftete, sehr komplexe Geschichte zu Deutschland, zu Görlitz ist. Und es brauchte sozusagen diese Vernetzungsarbeit und diese stete Kommunikation und diese Person Lauren als Antrieb, um diese Leute wieder aufmerksam zu machen darauf, dass sie sozusagen diese starke Verbindung haben. Und andererseits natürlich auch die Stadtgesellschaft Görlitz, die für sich vielleicht denkt, naja, so viel haben wir mit den USA eigentlich nicht zu tun. Aber wenn man genauer hinguckt, gibt es dort unglaublich viele Görlitzer, die in der ganzen Welt verteilt sind und größtenteils in den USA. Es gibt also ganz enge Verbindungen zwischen Görlitz und den USA und diese Geschichte muss erzählt werden. Das ist das, was ich meine, eine Sprache zu finden, transatlantischen Dialog für Ostdeutschland.
Die Shoah lässt sich also als transatlantischen Moment beschreiben. Die Fluchterfahrungen deutscher Juden verbinden somit Deutschland mit Ländern wie den USA und Israel, die die Geflüchteten dann aufnahmen. Die grausamen Verbrechen der Nazis versuchten währenddessen ein 1700-jähriges deutsch-jüdisches Kulturerbe auszulöschen.
Nach der Shoah durch die Vertreibung und die Vernichtung der Jüdinnen und Juden in Deutschland entstand, man nennt das ein jüdisches Vakuum, also sozusagen jüdisches Leben war virtually nicht mehr existent in Deutschland. Die jüdischen Gemeinden, die sich sozusagen danach dann in Deutschland wieder aufgebaut haben, die wieder gegründet wurden, konnten diese riesige Lücke, die die Shoah hinterlassen hat, überhaupt nicht mehr füllen. Das sind die Gemeinden einfach zu klein und sozusagen kommen noch andere Geschichten mit dazu. Aber es ist sozusagen dieses Vakuum konnte von den jüdischen Gemeinden allein nicht gefüllt werden. Und entsprechend wurden in diesem Vakuum Kulturgüter, wenn man so möchte, Artefakte hinterlassen, die quasi verwahrlost waren oder nicht mehr lebendig waren, nicht mehr mit Leben gefüllt waren. Dadurch, dass die jüdischen Gemeinden selber das überhaupt nicht mehr mit Leben füllen konnten, weil es eben zu wenige davon gab, haben sich vor allem seit den 60er Jahren auch viele nicht-jüdische Organisationen oder deutsche Personen darum gekümmert, diese Kulturbestände zu pflegen. Und das ist sozusagen der Ursprung, das, was man heute das jüdische Kulturerbe in Deutschland nennt.
Im Projekt Mitzwa geht es also auf der einen Seite darum, das jüdische Kulturerbe in Deutschland zu erhalten. Auf der anderen Seite soll es aber vor allem auch dieses weitgehend leblose Kulturerbe wieder mit Leben füllen. Und wie genau das funktionieren soll, habe ich Lauren Leiderman gefragt. Lauren ist Amerikanerin und vor einigen Jahren mit ihrem jüdischen Mann nach Görlitz gezogen. Während der Pandemie hatte auch die gelernte Opernsängerin Lauren wie viele andere damit zu tun, ihren eingeschränkten Alltag wieder mit Bedeutung zu füllen. Und so begann sie dann damit, die jüdische Geschichte in ihrer neuen Heimat aufzuarbeiten. Ihre Nachforschungen führten sie dabei immer wieder zum jüdischen Friedhof in Görlitz, der seit Jahrzehnten vernachlässigt wurde. Lauren begann dann zunächst selbst ein wenig Ordnung auf dem Friedhof zu machen. Und nach einiger Zeit wurde so die Idee von Project Mitzwa geboren.
I just remember thinking in these times that wouldn't it be cool if we were able to do something bigger than this, because this is way too much work for one person. And that's kind of where the idea was born in my head, to bring students here, because who's better to do this work and then make it something where they don't only do something phenomenal, which is restoring integrity to a gravesite, but also learning about who was this person, learning about Jewish culture today, which is not really any different from what it would have been when Görlitz had a Jewish population. And that's how Project Mitzvah was born. And so we worked together with the Municipal Friedhof of Görlitz, as well as the Jüdische Gemeinde in Dresden, who of course are the owners of the Friedhof today, to work out a plan so that we could bring, what I wanted was 30, but we had 31 students, two interns and four adults to begin this first big part of the project, which was cleaning it up and showing what it could look like when it's properly taken care of. And that's what we did over the last week. We were honored to have Rabbi Esther Yonas Metin from Leipzig come and spend a whole day with us talking to us about Jewish burial customs. What happens when someone dies in Jewish culture from start to finish? What is the process? Because most of these kids are coming from Christian backgrounds, and this is something that's very new for them. Even myself, I'm married into a Jewish family. I'm always still learning things, and I learned so much from this workshop. I prepared family histories for the students. So we had five groups, and each section of the cemetery had biographies that were corresponding with the graves that kids would be working on. And so it wasn't just cleaning a grave. They knew whose grave they were helping to clean. They learned about their personal contributions to the city of Görlitz, and they learned what happened to those families. And in some cases, as many of the students were shocked to learn, there is no one but them left to remember some of these family legacies, because the whole family was murdered in the Shoah.
Ich laufe hier jetzt über den Friedhof und überall sieht man Leute am Arbeiten. Da hinten mäht irgendjemand. Hier rechts wird Unkraut gezupft. Mal schauen, ob die sich ansprechen lassen.
Project Mitzvah verbindet junge Menschen aus verschiedenen Städten in Deutschland, Polen und sogar den USA.
My name is Lily Gittens.
Ich bin der Aaron. Ich heiße Elias.
Und ich bin Janne-Marie.
My name is Natalia.
Ich bin Hannah.
I'm Alina Kaliniak.
Ja, ich bin Charlotte.
Also es gibt hier verschiedene Teams, 6 oder 7, und jeder Team hat eine Farbe. Und die haben dann einen Abschnitt am Friedhof und den müssen die dann quasi ordentlich machen, die Grabsteine putzen und die Gräber halt sauber machen.
Woran arbeitet ihr gerade?
Ich habe vorhin noch die Grabsteine geputzt. Also wir haben gestern da so ein Spray drauf gemacht, dass es ein bisschen mehr glänzt, und das habe ich dann abgemacht. Das musste 18 Stunden einwirken und das habe ich dann nochmal vorn drüber geschrubbt.
Now we are trimming the bushes, so the graves will be able to see. Mm-hmm. And we are doing the ground, so we can see where the people are laying, and we don't step on them.
Okay. Ich finde es halt total wichtig, dass solche Projekte stattfinden, dass man einfach auch mehr über die jüdische Kultur und das alles lernt, weil ja zum Beispiel auf manchen Grabsteinen sind Kreuze drauf oder es steht drauf, ich glaube, gestorben in einem Ort, also wo ein KZ war. Und an sich müsste da ja eigentlich ermordet stehen, weil die sind ja nicht einfach so gestorben. Und das Kreuz ist quasi auch eigentlich nur ein christliches Zeichen. Und da haben quasi die Menschen, die das errichtet haben, das wurde irgendwann mal geklaut, weil das aus Kupfer war,
ja,
glaube ich.
Ja, das wurde halt neu gemacht.
Und es wurde neu gemacht und da waren halt von Leuten, die keine Ahnung haben, und die haben gesagt, ja, aber die jüdische Familie, die wollte das so oder so. Und quasi die Projektleiterin, also Lauren, die kennt quasi die Familie selber sehr gut. Und die waren dann halt auch drüber verärgert.
Im Project Mitzvah geht es ums Wiedersichtbarmachen. Sowohl im wörtlichen wie auch metaphorischen Sinne. Die Schülerinnen und Schüler machen Gräber und Namen wieder sichtbar. Gleichzeitig erinnern sie aber auch an ein blühendes jüdisches Leben in Görlitz, von dem heute fast nichts mehr erkennbar ist.
Also in der Geschichte haben die jüdische Gemeinde hier hat halt sehr viel auch zum Stadtbild beigetragen, und die waren halt hauptsächlich Kaufleute. Die haben zum Beispiel verschiedene Einkaufsladen gehabt und damit auch zum Stadtbild beigetragen. Also es ist auch so zum Erinnern und wieder an das Gedächtnis rufen der jüdischen Leute, die hier gelebt haben. Vor allem, weil es sehr viel vergessen wurde, nachdem die Nazis hier die jüdische Gemeinde quasi ausgelöscht hat. Ja, weil wir haben auch jetzt bei dem Projekt gelernt, dass beim Judentum gelten die Menschen erst als tot, wenn sich niemand mehr daran erinnern kann. Genau, deswegen ist das auch ein Teil hiervon.
Project Mitzvah soll den Friedhof wieder zu einer Erinnerungsstätte jüdischen Lebens machen. Und so Görlitz allmählich wieder mit jüdischem Leben füllen. Dass dieser Plan bereits aufzugehen scheint, erkannte ich im Gespräch mit Mikal.
Okay. Maybe we could begin by saying who you are.
Come over here and we'll do it.
Mikal, die neben den anderen Schülerinnen und Schülern arbeitet, führt mich quer über den Friedhof. Vorbei an anderen Gräbern scheint Mikal ein besonderes Ziel im Sinn zu haben.
Okay. So, I'm Mikal Perry. And this here is the grave of Ismar Kupferberg, my father's mother's father. So I am a direct descendant of Ismar, and he was my great-grandfather. My father, he wasn't born in Görlitz, but he spent his very young years. He was born in 32, and he lived in Görlitz until 1938. We found a photograph of a gate of a house in my grandmother's photo album. And my father wanted to see if that gate, if that house could still existed, mm-hmm. and if he could find it. So he came to Görlitz just to see if he could find it, and he found it. It still exists. It's a building, a house on Elisabethstrasse. And my father was so excited, and he was standing outside and taking pictures, and the most amazing thing happened. The people who lived in that house saw this man taking pictures of their gate and their house, and they came out to talk to him. And he said, I lived in this house when I was a little boy. So they said, would you like to come in and see it now? And, you know, he was very little, and also there was some trauma about leaving. So his memories weren't that good, but there were some things that he remembered, like the window, a certain window, and the way the light came in the window. And he was so excited about that. And he came home and he was just bubbling over with excitement to tell me and my brother about what he found here.
In unserem Gespräch erzählt mir Mikal davon, wie ihre Familie zunächst nach Israel flüchtete, wo Mikal dann später auch geboren wurde. Wegen andauernder Unruhen und Krieg in Israel zog es ihre Familie jedoch weiter in die USA, wo sie heute lebt. Solche Geschichten scheinen nicht untypisch für geflüchtete jüdische Familien zu sein. Dieses immer wieder von vorne anfangen müssen, an einem neuen Ort. Der aufgeräumte Friedhof in Görlitz soll ein Ort des Wiederzusammenkommens dieser zerstreuten Familien werden.
We have some photographs, we have some records, but those are not living things. What's so beautiful about the Lawrence Project and bringing the families together, and I think I or somebody must have told you that we have had people come, descendants come to Görlitz from every continent except Antarctica. So everywhere I go, if I go, I've been invited to visit cousins in Zimbabwe. I didn't even know I had cousins in Zimbabwe. So I think with the liberalization of the laws and the world becoming increasingly global and increasing interchange, I think this project is wonderful because especially these young people, I've been asking them what are their ambitions. And many of them want to come study in England or in America, or, you know, if they're from Poland, they want to come study in Germany. And, you know, they are thirsty for the exchange of cultures. And so you have that looking forward very much in the new generations. But to know how much our families had it in my great-grandfather's generation also is really... It's not a new thing. I think it's part of Jewish culture. And there have been Jews in Görlitz since, from the first, at least from 1200, we know. They came from somewhere. They were also trailblazers. So we can be trailblazers too.
Mikal beschreibt Project Mitzvah als eine Chance, Menschen in verschiedenen Ecken der Welt nach jüdischem Vorbild zusammenzuführen. Dass die ideelle Erhaltung jüdischer Kultur nicht immer unproblematisch funktioniert, konnte ich nach meinem Ausflug nach Görlitz lernen. Zurück in Leipzig hatte ich die Gelegenheit, die Rabbinerin Jonas Merten zu sprechen. Sie fungiert als spirituelle Beraterin des Mitzvah-Projekts.
Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Rabbinerin Esther Jonas Mertin. Ich lebe in Leipzig und habe hier in Leipzig vor 5 Jahren ein jüdisches Lehrhaus gegründet und versuche, jüdisches Wissen und jüdische Philosophie, jüdische Ansätze, jüdisches Leben bekannter zu machen und auch in einem Sinne bekannter zu machen, was die Mehrheitsgesellschaft normalerweise nicht so wahrnimmt.
Ich habe Rabbinerin Jonas Mertin nach den Fallstricken des jüdischen Kulturerbes in Deutschland gefragt. Sie selbst hat ihre Ausbildung zur Rabbinerin in Israel und den USA gemacht, also in Orten mit starker jüdischer Präsenz. Nun wollte ich von ihr wissen, wie sich das in Anführungsstrichen leblosere jüdische Kulturerbe in Deutschland mit dem gelebten Judentum an anderen Orten vergleichen lässt.
Also ich glaube, so richtig aufgefallen ist es mir erst, als ich wieder zurückkam. Also so richtig aufgefallen, und das, damit meine ich, inwieweit man als Jüdin oder Jude in Deutschland mit einer bestimmten Form von Zensur oder Selbstzensur oder was als normativ betrachtet wird, hinsichtlich wie Juden sich sozusagen zu verhalten haben, aufwächst. Und man wächst da so rein und ich habe es eigentlich gar nicht so richtig gemerkt, ne, dass das immer mitschwang bei Entscheidungen, die man trifft, bei der Art und Weise, wie man sich bewegt, auch öffentlich bewegt. Wem erzähle ich was? Also dieses auch so ein Stück weit eine Selbst, das meine ich mit Selbstzensur. Wem erzähle ich was? Und wie erzähle ich was? Also ne, mit dieser mit klaren Nein sagen zum Beispiel, ne? Das darf ich ja nicht machen, weil es könnte nicht nur mir auf die Füße fallen, sondern es könnte auch anderen auf die Füße fallen, die sich eben in jüdischen Kontexten bewegen. Und das will man ja vermeiden. Ich finde das schon auch tragisch in gewisser Weise, dass man sich darüber Gedanken machen muss, dass man sozusagen bestimmte Dinge dann gezwungenermaßen mitmacht, weil man weiß, wenn ich jetzt Nein sage und das auch begründet Nein sage, dann könnte es sein, dass mir unterstellt wird, ich würde jemand anderen unterstellen, er sei antisemitisch. Ja, oder, ne, also, und das ist dann etwas, wo man dann nicht mehr weiter diskutieren kann. Ne? Also, weil das ist so ein Totschlagargument. Und es geht gar nicht mehr um die Sache, sondern es geht darum, dass das Gegenüber sich beleidigt fühlt, weil ich könnte ihm ja Antisemitismus unterstellen. Ich gebe ein Beispiel. In dieser Aktion, Hashtag beziehungsweise, hat die evangelische Kirche in diesem Fall ein Gespräch organisiert oder Gespräche organisiert, wo man hingegangen ist und gesagt hat, unter dem Hashtag beziehungsweise, näher als du glaubst, Untertitel, hat man jüdische Feiertage oder jüdische Feiertage und christliche Feiertage oder Rituale gegenübergestellt und das miteinander zu diskutieren. Das Problem war zum einen, dass ich dann herausgefunden habe, dass zu keinem Zeitpunkt in der Planungsphase ein jüdischer Mensch daran beteiligt war, zu keiner Zeit. Und ich wurde angefragt mit dem Thema, ob ich denn die jüdische Gesprächspartnerin sein wollte, Yom Kippur und Abendmahl. Hashtag beziehungsweise. Der Termin für die Aufzeichnung dieses Gespräches lag genau zwischen den hohen Feiertagen. Also zwischen Rosh Hashanah und Yom Kippur. Das ist für religiöse, jüdische Menschen die heiligste Zeit im Jahr. Das wäre so ähnlich, wie wenn man einen christlichen Menschen ansprechen würde, mach mal was zwischen Heiligabend und zweiten Feiertag. So ähnlich. So, um das mal, ne, in so. Ich habe auf diese E-Mail, die man als Ablehnung verstanden hat, keine Antwort bekommen. Also auf mein Anliegen, dass ich erstens wissen wollte, wieso man meint, dass Abendmahl und Yom Kippur zusammenpassen würden, weil es geht ja eigentlich um liturgisch völlig andere Sachen. Also Yom Kippur ist ein Fastentag, beim Abendmahl kriege ich was zu essen. Und bin damit entsühnt, ja, also und Yom Kippur gibt keine Garantie. Also ich beende Yom Kippur den ganzen Tag, 25 Stunden Fasten und Beten, ohne dass ich weiß, bin ich jetzt sozusagen gut mit Gott oder bin ich jetzt nicht, ne? Also ich gehe sozusagen raus und weiß es nicht. Und ich wollte einfach wissen, ne, wieso man meint, dass das ein gutes Themenfeld ist, das gegenüberzustellen. Und das andere ist, dass ich angemerkt habe, dass das Datum vielleicht nicht ganz so günstig wäre für eine Aufnahme. Und wie gesagt, ich habe keine Antwort darauf gekriegt, sondern habe dann erfahren, dass man schlicht jemand anderen gefragt hat. Und ich habe dann auf Anraten einer Kollegin doch nochmal nachgefragt und habe gefragt, wie es denn aussieht, was man denn wirklich unter Dialog versteht, wenn man es noch nicht mal für nötig befindet, auf solche Hinweise und auch wirklich begründete Fragestellungen zu reagieren. Daraufhin kam dann eine Antwort, aber mir wurde dann von meiner übrigens christlichen Kollegin bestätigt, dass das keine Antwort auf meine Fragen waren. Und das ist für mich leider immer noch die gängige Praxis, dass man sich nämlich überhaupt keine Gedanken darüber macht, passt das überhaupt, dass man keine Jüdinnen und Juden mit einbezieht in die Organisation solcher Veranstaltungen, dass man schlicht eine reine Konsumerwartung hat an Jüdinnen und Juden hierzulande, ihnen aber gleichzeitig vorwirft, dass sie diese Konsumerwartungen erfüllen. Und dass das irgendwie auch schräg ist, ja, also das ist einfach total schräg und das hängt damit zusammen, und der Begriff ist nicht von mir, das haben Judith Coffey und Vivian Laumann haben einen schönen Begriff dafür gefunden, weil sie sich nämlich gefragt haben, wieso es keinen Begriff dafür gibt, der eben jüdisch versus nicht jüdisch definiert oder fasst, ohne Antisemitismus zu sein. Oder ohne diesen Begriff Antisemitismus gefasst zu werden. Und zwar nennen sie das Goy-Normativ. Und hier geht es darum, dass wie in Bezug auf Antisemitismus und alles Jüdische, wirklich dezidiert alles Jüdische, das Nicht-Jüdische zur Norm erklärt wird und dadurch das Jüdische und Jüdinnen und Juden entweder unsichtbar gemacht werden, bewusst oder unbewusst, ausgeschlossen werden oder in eine bestimmte vorgegebene Rolle gedrängt werden. Und das bedeutet auch, dass es wenig Wissen und schon gar nicht Akzeptanz jüdischer Diversität gibt. Und das ist genau das Problem, was eben Menschen haben, die wie ich nicht zu der orthodox geprägten Einheitsgemeinde gehören, sondern eben auch alternative Strömungen machen und das als jüdisches Leben gestalten. Und ein Beispiel, habe ich auch wieder das Festjahr, 1700 Jahre, ne? So wurde das Festjahr in der orthodoxen Synagoge in Köln eröffnet. Es gibt aber in Köln auch eine liberale und eine russischsprachige Gemeinde. Ja, und das ist genau das, wo eben andere Orte, wo Jüdinnen und Juden sich zum Beten und anderen, ne, oder auch zum Feste feiern treffen, das findet einfach nicht statt, ja, weil man hat einen goy-normativen Blick und den möchte man auch bestätigt haben. Ja, also, und ich glaube, es scheitert eben daran, dass das eben gerade in Bezug auf die 1700 Jahre jüdisches Leben waren die Erwartungshaltungen teilweise sehr, sehr gegensätzlich. Ja, also die jüdische Menschen haben sich gefragt, wer feiert eigentlich was? Und die nicht-jüdische Erwartungshaltung war einfach, wir zelebrieren hier eine deutsch-jüdische Vergangenheit, die es aber so in dieser geschlossenen Form gar nicht gab.
Das Problem mit jüdischem Kulturerbe in Deutschland ist also vor allem, dass es von Nicht-Juden, sogenannten Goys, organisiert wird. Dabei werden verschiedene Auslegungen des jüdischen Lebens zusammengeworfen und undifferenziert als normative Einheit behandelt. Die Arbeit zur Erhaltung des jüdischen Andenkens wird dabei zu einer Art Selbstzweck und klammert eigentliches jüdisches Leben in Deutschland mehr oder weniger aus. Ich selbst bin katholisch aufgewachsen und auch Eric und Lauren, also ein Teil der Organisatoren des Mitzvah Projects, sind keine Juden. Wie können also Nicht-Juden dann daran arbeiten, jüdisches Leben in Deutschland zu erhalten?
Das geht wieder in Richtung so ein bisschen, was ist sozusagen Goy-Normativ. Und das ist etwas, was ich mir sehr angewöhnt habe, ne? Wenn ich mit nicht-jüdischen Akteuren zu tun habe, dass ich mir sehr genau angucke, wie sieht die Planungsphase aus? Wer soll mit einbezogen werden? Sind Jüdinnen und Juden überhaupt mit angefragt worden, mit einbezogen worden in der Planungsphase? Also nicht erst, wenn es schon sozusagen steht, sondern tatsächlich in einer Organisationsphase. Und dann ist die Frage, nicht nur, dass man sozusagen, man hat sich mal an einen Tisch gesetzt und eigentlich hat es mir nicht gefallen, was die Jüdinnen da gesagt haben, ne? Das, also wir machen trotzdem unseren Stiefel. Auch das ist nicht ganz unwichtig, auch das passiert. Und dann ist die Frage, ne, inwieweit kann ich sozusagen damit umgehen oder auch nicht. Ja, also man muss natürlich ganz klar sagen, dass auch Jüdinnen und Juden als Kulturschaffende dann in bestimmten Zugzwängen sind, streckenweise, weil man will ja von irgendwas leben. Und man ist natürlich dann auch in bestimmten Abhängigkeiten unterwegs. Und auch das, finde ich, wird zu wenig gefragt und zu wenig hinterfragt in dieser Mehrheitsgesellschaft, dass man halt ne, immer wieder mit Dominanz- und Mehrheits- und Minderheitsaspekten zu tun hat und das aber eigentlich ausblendet. Weil das passt ja nicht ins Bild. Ne? Also das passt ja irgendwie nicht ins Bild von diesem, dass man Jüdinnen und Juden ja irgendwie braucht. Also ne, schon. Ne? Also das, auch das ist wieder so ein komischer Paradox in diesem Land. Ja? Also man braucht Jüdinnen und Juden einerseits als moralische Kompass, andererseits wirft man ihnen vor, dass sie genau das tun. Also irgendwie, ne? Also man endet immer so ein bisschen damit, wie man es macht, macht man es letztlich verkehrt. Und das ist halt auch so etwas, was die Mehrheitsgesellschaft relativ wenig bewusst, relativ wenig im Bewusstsein hat. Das ist also Fakt. Und was ich halt in diesem Projekt in Görlitz großartig finde, ist, dass von Anfang an hier tatsächlich auch Jüdinnen und Juden mit einbezogen worden sind in der Planungsphase. Also zum Beispiel, also ich bin die spirituelle Beraterin in diesem Projekt, auch mit dem, wie gehe ich denn auf den Friedhöfen um. Natürlich hatte Lauren sich Dinge angelesen und man findet ja auch inzwischen einiges im Internet. Und trotzdem hat sie angefragt, und stimmt das denn so, können wir das so machen? Und sie hat nicht nur mich angefragt, sondern auch Akiva Weingarten und meine Kollegen Akiva Weingarten und auch Jolt Bala und auch gefragt, könnt ihr mal auf den Friedhof kommen, euch das angucken, was müssen wir hier noch beachten? Und das ist genau das, was getan werden sollte. Ja, dass man wirklich, und es gibt einfach, die Expertinnen gibt es vor Ort inzwischen, ja, es gibt auch in Sachsen inzwischen mehr als einen Rabbiner, man soll es nicht für möglich halten, aber es, ne, dass man sich verschiedene Sachen anhört und wir haben ja auch alle unsere verschiedenen Expertisen, wir haben uns mit verschiedenen Dingen beschäftigt in unserer Laufbahn und auch vor unserer Laufbahn, also jetzt die rabbinische meine ich jetzt, und eben haben einfach einen anderen Wissenspegel in bestimmten Sachen. Und deswegen ist es auch völlig korrekt, verschiedene Leute anzufragen. Und das ist etwas, wo ich inzwischen sehr viel Wert drauf lege, dass ich hören möchte von nicht-jüdischen Akteuren, welche jüdischen Akteure habt ihr denn eigentlich angefragt und mit einbezogen in die Planungsphase? Und darauf entscheide ich dann, kann ich mir das vorstellen, was ist das Ziel von diesem Projekt, was ihr habt, worum geht es eigentlich und kann ich da sozusagen meinen Namen eigentlich mit in die Waagschale werfen. Und das ist aber Luxus, das möchte ich einfach betonen, dass ich die Entscheidung treffen kann, dass ich sage, okay, dieses Projekt ist für mich sozusagen koscher und das andere möglicherweise schräg, also lasse ich lieber die Finger davon. Das können viele einfach nicht, weil sie einfach finanziell abhängig sind und eben ihre Lebenshaltungskosten davon bestreiten. Und das meinte ich ein bisschen mit dem Konsumverhalten, ne? Dass man das einfach konsumiert. Ja, also dass Judentum etwas ist, was konsumiert wird an bestimmten Stellen, respektive, ne, also wenn jüdische Woche, ne, also man konsumiert dann für eine Woche Judentum und dann ist auch gut. Ne? Und dann hat man sich selber bewiesen, wie tolerant man doch ist und ich will das jetzt gar nicht so, ne, das ist eigentlich, also, aber das ist so, meine Wahrnehmung ist ganz oft genau diese. Ja? Dann hat man sich eine Woche lang da sozusagen mit Judentum beschäftigt, hat das konsumiert, aber richtig beschäftigt und richtig nachhaltig ist das nicht. Ja, also weil einfach die eigentliche Auseinandersetzung mit dem, was jüdisch sein bedeutet und jüdisch sein auch vor Ort bedeutet, die fehlt.
Das Spannungsfeld zwischen jüdischem Kulturerbe und tatsächlichem jüdischen Leben in Deutschland lässt sich nur in Zusammenarbeit mit Juden navigieren. 2020 verabschiedete die Bundesregierung einen Beschluss zur Wiedereinbürgerung der Nachfahren aus Deutschland vertriebener Juden. Das bedeutet, dass sich Leute wie Mikal aktuell auf die deutsche Staatsbürgerschaft bewerben können. Mikal sieht darin eine Chance für ihre Kinder, vielleicht zurück nach Deutschland zu kommen, um dort zu studieren und zu arbeiten. Rabbinerin Jonas Merten sieht diesen Beschluss etwas nüchterner. Sie sieht die Herausforderungen in der Eingliederung dieser Wiedereingebürgerten und der Tradition hier gebliebener deutscher Juden. Es bleibt also abzuwarten, wie sich dieser Beschluss auf das Leben bereits in Deutschland wohnender Juden auswirken wird. Worauf ihr allerdings nicht warten müsst, ist die jüdische Gedenkwoche in Görlitz. Denn die läuft noch bis übermorgen, also Sonntag, den 25. Juni. Kommt also gerne vorbei und schaut euch den aufgeräumten Friedhof an oder lernt die Nachfahren der Görlitzer jüdischen Bevölkerung kennen. Im Anschluss an die Woche in Görlitz beginnt am 25. Juni ebenfalls die jüdische Gedenkwoche in Leipzig und geht bis zum 2. Juli. Am Mittwoch dieser Woche, also nächste Woche, den 28.06., laden wir in Kooperation mit den Passagekinos und der Amadeu-Stiftung zu einer Filmvorführung und anschließenden Diskussion ein. Der 1993 von Dr. Jeff Peck produzierte Film Chronik einer Rückkehr handelt von der Aushandlung nach der Shoah zurückgekehrter Juden in der DDR und dem wiedervereinigten Deutschland. Kommt also auf jeden Fall vorbei. Wir freuen uns auf euch. Zum Ende dieser Episode möchte ich noch einmal allen Gesprächspartnerinnen und Partnern danken. Besonderer Dank geht dabei an Rabbinerin Jonas Merten. Es passten zwar leider nur Ausschnitte unseres längeren Gesprächs in diese Folge, trotzdem erlaubten mir ihre Ausführungen einen differenzierteren Blick auf die Komplexität des jüdischen Lebens in Deutschland. Diese Folge war eine Produktion der Atlantic Hour des Deutsch-Amerikanischen Instituts Sachsen. Mit Musik von mir, Christoph Nostitz. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.